Frohe Ostern auch von meiner Seite. Das größte Werk, was wir heute feiern, ist, dass Christus auferstanden ist von den Toten. Er ist gestorben und auferstanden. Und das ist das, was wir heute feiern. Verbunden mit Christus, wie Ostern uns verändert. Das ist die Predigtreihe jetzt um die Ostertage herum. Und auch in den nächsten zwei Wochen werden wir uns mit diesem Thema weiter beschäftigen. Und ich möchte zu Beginn noch beten. Jesus, ich bete, dass du uns neu begeisterst mit deiner frohen Botschaft. Vielleicht sind wir schon lange mit dir unterwegs und vielleicht hat sich da viel Staub und Nebel draufgelegt über diese wunderbare Erkenntnis. Ich bete, Heiliger Geist, dass du das wieder neu hervorhebst, was Ostern für unser Leben bedeutet. Dass wir neu begeistert sind. Gerade jetzt in dieser Zeit, wo so vieles uns bedrückt, uns Angst macht, bete ich, dass du neu kommst, Heiliger Geist, und dass du uns diese frohe Botschaft in unsere Herzen hineinschreibst, dass du uns erleuchtete Augen des Herzens gibst, wie Paulus an einer Stelle sagt. Darum bete ich jetzt, dass du mir Gnade gibst, dieses rüberzubringen und allen, die zuhören und zuschauen, dass sie Gnade haben zum Hören. Amen. Am Ostermorgen gab es ja sehr viel Verwirrung. Also wenn wir uns die ersten Osterberichte anschauen, da fängt auf einmal an, die Erde zu beben, der Stein wälzt sich davon und die Soldaten machen sich aus dem Staub. Das machen Soldaten in der damaligen Zeit eigentlich nicht. Dann gehen Maria und Maria Magdalena zum Grab und haben dort eine Engelserscheinung. Sie wollten eigentlich den Leichnam würdevoll bestatten. Dazu war es mich am Freitag nicht mehr gekommen. Und sie sind jetzt am Ostermorgen dort und dann ist dort ein Engel da und er sagt ihnen, er ist auferstanden, wie er gesagt hat. Und alle denken, hä, was ist los? Was soll das hier? Was soll das hier? Schön, er ist auferstanden. So ging es vielen Zeugen an Ostermorgen. Thomas konnte das gar nicht glauben, er sei auferstanden. Ich will meine Hände in seine Wunden legen, sagt er. Was soll das eigentlich da? Ich kann das nicht glauben. Schön, dass dieser Jesus auferstanden ist. Verwirrung bei den ersten Zeugen. Was hat das mit mir zu tun? Ja toll, da ist einer von den Toten auferstanden. Kann ich nicht glauben. Unsere natürliche Reaktion heute vielleicht auch. Da ist viel Verwirrung. Auch bei uns heute zum Beispiel vielleicht noch in unserer Zeit als Christen. Lass uns die Frage vielleicht mal stellen oder nennen Menschen, mit denen wir im Kontakt sind. Was soll das eigentlich? Ja toll, da ist einer auferstanden. Worum geht es da eigentlich? Was hat das mit meinem Leben zu tun? Was wir sehen, können wir häufig nicht deuten. Da ist ein Grab leer. Christus ist auferstanden. Na und? Und diese Unkenntnis, dieses, wo man merkt, das, was da außen passiert, hat manchmal mit meinem inneren Leben gar nichts zu tun, merkt man daran, wie man lebt. Was man als Mensch so sagt und von sich gibt, wenn man über solche Dinge spricht. Gerade auch unter uns Christen. Und gerade wenn ich in mein eigenes Leben schaue, merke ich manchmal, das, was da passiert ist, muss ich auch wieder neu in mein eigenes Leben hineintransportieren, gewissermaßen durch den Heiligen Geist, der das wieder neu hervorruft. Dieser Heureka-Moment, wo er sagt, ich habe es jetzt verstanden. Ich habe es jetzt vielleicht wieder neu verstanden. Wenn wir das wirklich deuten, was das Werk von Gott dort ist, Auferstehung. Wenn wir das auf unser Leben anwenden, dann können wir diese Welt verändern. Das ist das, was immer wieder passiert ist. Immer wieder Menschen, die dieses Ereignis sich zu eigen machen, sind Menschen, die verändert werden, die ihre Umgebung verändern. Ziemlich häufig sind es ja so auch in der Kirche, die sagen, ja, wir reden irgendwelche Floskeln daher, Christus ist auferstanden, schön, nett, aber ich lebe einfach so weiter in meinem normalen Leben und weiß manchmal vielleicht gar nicht, was das mit mir zu tun hat. Ich merke, dass ich unsicher bin, ob Gott mich wirklich liebt. Ich merke, dass ich überhaupt keine Veränderung erlebe. Ich merke, dass ich immer wieder auf die Nase falle und immer wieder diese Realität des Kreuzes in mein Leben hineinzuholen. Wie können wir das machen? Wie kann das passieren? Wie kann das, was da rein äußerlich passiert ist, zu meinem werden? Dafür brauchen wir Erklärung, dafür brauchen wir Deutung. Und wir haben uns vorgenommen, in dieser Predigtreihe die zentralsten Texte aus solchen erklärenden Texten herauszunehmen, einem Lehrstück, um das zu erklären, nämlich dem Römerbrief. Wir haben einige zentrale Texte, die wir in diesen Tagen uns anschauen werden. Martin Luther hat selber sein Schlüsselerlebnis gehabt, als er den Römerbrief gelesen hat. Sein bekanntes Turmerlebnis. Und er schreibt einige Jahre später über den Römerbrief, dieser Brief ist das rechte Hauptstück des Neuen Testamentes, das allerlauteste Evangelium, welcher wohl würdig und wert ist, dass ihn ein Christenmensch nicht nur allein Wort für Wort auswendig wisse, sondern täglich damit umgehe, als einem täglich Brot für die Seelen, denn er kann nimmer zu viel und gründlich gelesen und betrachtet werden. Das ist einer der Gründe, warum wir in den Ostertagen diesen Text uns vor Augen führen. Da ist das allerlauteste Evangelium, wie Luther es ausdrückt. Das muss man verstehen. Das ist es, wie man diese Botschaft von außen, wo die Leute rufen, er ist auferstanden, das zu einem Text macht, das mein Text wird. Etwas zu meiner Botschaft wird. Spurgeon, der bekannte Baptistenprediger, hat gesagt, keiner, der die ersten 8 Kapitel dieses großartigen Buches beherrscht, kann jemals Gefahr laufen, dass er sich irrt im Glauben. Und darum wollen wir heute weitermachen bei der Predigt, in unserer Predigt heute, natürlich heute das Thema Auferstanden. Da ist ja eben diese Fanfare, dieses Triumphierende, er ist auferstanden. Nett. Aber was hat das mit dir zu tun? Und da wollen wir jetzt uns heute ranmachen. Paulus, erklär uns das doch mal bitte. Und Paulus würde uns sagen, wenn ihr das wirklich versteht, wenn ihr das begreift, dann kann euch keiner mehr aufhalten. Dann habt ihr so eine Hoffnung, so einen Glauben in euch, das wird euch voranbringen. Das ist ein sicheres Fundament, auf dem ihr stehen könnt. Das Drama ist ja, dass viele Christen sich häufig nicht sicher sind. Bin ich wirklich errettet? Wenn ich jetzt sterben würde, habe ich die Erlösung oder muss ich irgendwie noch unsicher sein? In meiner Heimatgemeinde, aus der ich komme, habe ich gehört von einer Frau, die eigentlich ein Glaubensvorbild für mich war. Und man hat mir erzählt, dass sie in den letzten Tagen ihres Lebens von unglaublichen Zweifeln geplagt wurde, weil sie nicht mehr sicher war, ob sie in den Himmel kommt. Und das ist ja häufig so in unseren freikirchlichen Kreisen, dass man da auch dann immer wieder ins Zweifeln kommt, weil man das will, man möchte das ja alles so ernst nehmen. Und dann ist man sich manchmal nicht mehr so richtig sicher, was ist denn jetzt mit mir? Paulus beschreibt im Römerbrief an ganz zentraler Stelle das, was Ostern bedeutet. Er ist einer der wichtigsten Texte im Neuen Testament und ist die Antwort auf die Frage, was hat das mit mir zu tun? Was hat die Auferstehung mit meinem persönlichen Leben zu tun? Ich lese mit euch jetzt den Predigttext Römer Kapitel 8, die Verse 1 bis 13. So gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Denn das Gesetz des Geistes, der lebendig macht in Christus Jesus, hat dich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Denn was dem Gesetz unmöglich war, weil es durch das Fleisch geschwächt war, das tat Gott. Er sandte seinen Sohn in der Gestalt des sündigen Fleisches und um der Sünde willen und verdammte die Sünde im Fleisch, damit die Gerechtigkeit, die das Gesetz fordert, in uns erfüllt werde, die wir nun nicht mehr nach dem Fleisch wandeln, sondern nach dem Geist. Denn die da fleischlich sind, die sind fleischlich gesinnt. Die aber geistlich sind, die sind geistlich gesinnt. Denn fleischlich gesinnt sein ist der Tod, doch geistlich gesinnt sein ist Leben und Frieden. Denn fleischlich gesinnt sein ist Feindschaft gegen Gott, weil das Fleisch sich dem Gesetz Gottes nicht unterwirft, denn es vermag's auch nicht. Die aber fleischlich sind, können Gott nicht gefallen. Ihr aber seid nicht fleischlich, sondern geistlich, da ja Gottes Geist in euch wohnt. Wer aber Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Wenn aber Christus in euch ist, so ist der Leib zwar tot um der Sünde willen, der Geist aber ist Leben um der Gerechtigkeit willen. Wenn aber der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er, der Christus von den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen durch seinen Geist, der in euch wohnt. So sind wir nun, liebe Brüder und Schwestern, nicht dem Fleisch schuldig, dass wir nach dem Fleisch leben. Denn wenn ihr nach dem Fleisch lebt, so werdet ihr sterben müssen. Wenn ihr aber durch den Geist die Taten des Leibes tötet, so werdet ihr leben. Bis hierhin einmal dieser zentrale Text von Paulus. Und ich möchte euch jetzt damit hineinnehmen, was Paulus hier tut. Er malt gewissermaßen ein Bild vor unsere inneren Augen, nämlich das Bild eines Gerichtssaals. Das habe ich mal hier so angedeutet durch dieses Bild. Ein Gerichtssaal, da wird gerecht gesprochen. Paulus nimmt uns mit hinein in diese Perspektive, in die wir als Menschen hineinversetzt sind. Er setzt sich quasi hinein und sagt, es gab im Römerbrief, wenn man den von Anfang an sich anschaut, es gibt ein Problem und das ist, wir sind konfrontiert mit dem Gesetz. Das gilt für die Juden, die haben das Gesetz Gottes und sie halten es nicht. Sie halten es auch nicht immer. Keiner schafft das. Da sind die Nichtjuden, die werden nicht nach dem Gesetz Gottes verurteilt, sondern die werden nach ihrem eigenen Gewissen verurteilt. Das heißt, vor Gott gibt es keinen Menschen, der sagen kann, ich bin völlig unschuldig. Da kannst du kommen und sagen, ich kannte die 10 Gebote nicht. Ja, ist kein Problem, du hast dein Gewissen gehabt. Du hast andere Menschen verurteilt und damit teilweise das eigene Urteil über dich selbst gesprochen. Du hast unterschieden zwischen Gut und Böse. Und hast gesagt, das war böse, was der getan hat. Und merkst eine Woche später, du tust genau das Gleiche oder ähnlich. Du kannst dich nicht rausreden. Paulus beschreibt diese verzweifelte Situation. Und wenn wir in Römer Kapitel 7 uns das anschauen, dann beschreibt er diesen Kampf gewissermaßen. Der Kampf mit dem Gesetz. Er beklagt sich geradezu. In Vers 15, 7 Vers 15. Denn ich weiß nicht, was ich tue, sagt er. Denn ich tue nicht, was ich will, sondern was ich hasse, das tue ich. Ich will das eigentlich nicht tun und tue es trotzdem. Dieses Dilemma, was Menschen kennen, die alle möglichen Süchte erlebt haben, in Zwängen drin stecken. Ich will das eigentlich nicht und ich tue es trotzdem. Ich will doch eigentlich dies tun und tue es trotzdem nicht. Das beschreibt Paulus hier. Ich habe mir doch so viel Mühe gegeben. Ich wusste doch alles, was ich tun und lassen soll und ich schaffe es nicht. Total verzweifelt. Wollen habe ich wohl, sagt er, aber das Gute vollbringen kann ich nicht. Denn das Gute, das ich will, das tue ich nicht, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Paulus beschreibt hier, in mir ist eine Wurzel des Bösen. Und das ist etwas ganz Entscheidendes, dass wir uns das bewusst machen. Das sind nicht immer die Bösen da draußen, das sind die Bösen und wir sind die Guten. Das verbindet uns Menschen, diese Erfahrung. Das verbindet alle Menschen miteinander. Wir haben diese Konflikte in uns. Und am Ende, Vers 24, da ist die Klage dann von Paulus so auf dem Tablett. Er sagt, ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von dem Leib dieses Todes? Er sitzt dort gewissermaßen auf der Anklagebank und du und ich, wir sitzen mit auf der Anklagebank und wir können sagen, ja, wir haben es nicht hingekriegt. Wir schaffen es nicht. Ich bin an Gott schuldig geworden. Ich bin an meinen Mitmenschen schuldig geworden. Und ich bin auch an mir selbst schuldig geworden. Ich weiß, ich schaffe es nicht. Und Paulus sagt damit, dein und mein Schicksal ist hier auf der Anklagebank in diesem Moment. Das Gesetz klagt mich an, mein Gewissen klagt mich an, ich bin schuldig. Und jetzt im Gerichtssaal ist es ja so, nach Ende der Verhandlung wird das Urteil getroffen. Alle müssen aufstehen. Der Richter sagt, fängt an, öffnet sein Dokument, in dem er das alles schön zauberlich aufgeschrieben hat. Vorne steht drauf, im Namen des Volkes. Könnt ihr das so richtig vorstellen? Der Richter kommt rein. Im Namen des Volkes ergeht folgendes Urteil. Und du erwartest es. Du erwartest, der Richter wird gleich sagen, im Namen des Volkes ergeht folgendes Urteil, du bist des Todes schuldig. Du musst sterben durch den Strang oder durch das Kreuz oder durch was weiß ich was, den elektrischen Stuhl. Das ist die Szene, die Paulus uns hier vor Augen malt. Kaum auszuhalten. Ich fühlte mich erinnert an die Geschichte, die vor 75 Jahren in Deutschland ungefähr passiert ist. Also ich habe die Szenen vor Augen, wie der brutale Richter Roland Freisler von Adolf Hitler, dieser Henkerrichter, alle möglichen Offiziere vom 20. Juli verurteilt hat. Und wie sie da vor dem Richter stehen und er dieses Urteil, der schreit sie an, schuldig und ihr habt tot durch den Strang. So eine Szene hatte ich vor meinem inneren Auge in der Vorbereitung. Und wenn man sich mal in die Lage hineinversetzt von so einem Menschen, du weißt, jetzt hat meine letzte Stunde geschlagen. Paulus ist diese, und bei Paulus ist auch diese Spannung geradezu zu greifen. Was soll ich denn noch machen? Ich habe nichts mehr in der Hand. Ich habe keine Chance mehr. Tot. Ich habe es nicht hingekriegt. Da ist Angst, da ist Schmerz, da ist echt. Und dann kommt bei Paulus eine ganz überraschende Wendung. In Vers 25. Paulus schaut, wer kann mich erlösen aus diesem Leib? Wie kann ich hier rauskommen? Und dann kommt die Wendung. Dank sei Gott, sagt er. Dank sei Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Und ich so, what? Was? Durch Jesus Christus, unseren Herrn? Wer wird mich erlösen? Christus wird mich erlösen, sagt Paulus hier. Und dann wird das Urteil verlesen. Und dann fangen wir an hier in Römer 8, Vers 1. So ist nun keine Verdammnis mehr für die, die in Christus Jesus sind. Das ist der Urteilsspruch über dein und über mein Leben. Wenn wir uns Christus anvertraut haben, wenn wir ihn im Glauben ergriffen haben, was er getan hat am Kreuz und in seiner Auferstehung, dann sind wir in Christus. So ist keine Verdammnis mehr in Christus Jesus. Katakrima steht hier im griechischen Urtext. Das bedeutet Strafgericht, eine Verurteilung. Das ist die Entscheidung in einem Strafgericht, in einem Strafprozess. Und das passiert hier nicht mehr. Keine Verurteilung mehr. Du bist frei. Und das möchte ich dir und mir und jedem, der hier zuschaut, heute Morgen einhämmern, eintrichtern. Das ist das, was Paulus hier uns quasi ins Stammbuch schreibt. Du bist frei. Du kannst als freier Mensch diesen Gerichtssaal, deinen eigenen inneren Gerichtssaal oder den Gerichtssaal Gottes oder ein Gerichtssaal nach deinem Tod oder nach der Geschichte, du kannst ihn verlassen. Ist nicht mehr dein Platz. Du bist frei. Keine Verurteilung mehr. Ich habe das so wunderschön in einem theologisch-exegetischen Lexikon gelesen, da musste ich schmunzeln, weil ich dachte, das können nur Theologen sich ausdenken. Da stand, angesichts der Auferweckung Jesu von den Toten ist die Entscheidung Gottes gegen den Sünder weder von einem postmortalen noch transhistorischen Gericht zu erwarten. Das kann sich nur ein Theologe ausdenken, so ein Satz. Also anders ausgedrückt, Jesus ist auferstanden und weil er auferstanden ist, brauchst du nach deinem Tod kein Gericht mehr erwarten und brauchst du auch nach dieser Zeit kein Gericht mehr von Gott erwarten, weil Jesus das Gericht für dich auf sich genommen hat. Das ist das, was dort schön gesagt ist. Kein Urteil mehr. Schluss, Ende, aus. Und wenn uns diese Prozedur vor Augen steht, dann merken wir auf einmal auch, wie wir ganz anders mit anderen Menschen umgehen können. Da gibt es nicht mehr die Grenze zwischen der ist gut und ich bin nicht gut. Ich bin gut. Zwischen diesem blöd und ich bin nicht blöd. Du merkst auf einmal, das verbindet uns als Menschen. Der Same, dieses Böse steckt in uns allen drin. Es gibt nur einen graduellen Unterschied zwischen dir und einem Mörder. Es gibt nur einen graduellen Unterschied zwischen einem Ehebrecher und dir und mir vielleicht. In uns steckt allen dieser Samen. Bei dem einen oder anderen ist die Frucht aufgegangen. Mag sein. Aber das steckt in uns allen drin. Und auch gerade in christlichen Kreisen. Da steckt man sich vielleicht nach außen hin an, um ein gutes Bild abzugeben. Aber innerlich merkt man, ist trotzdem da, ist böse. Das sind dann die christlichen Heuchler, die nach außen etwas Schickes machen, aber es nicht hinkriegen. Oder man gibt sich vollkommen der Illusion hin, nicht mehr der Illusion hin, sagt, ich schaffe das sowieso nicht, also ich gebe es dann auch gleich mal auf. Das verbindet uns Menschen. Das steckt in uns drin. Ich habe als Seelsorger im Gefängnis mit Menschen zu tun gehabt, die Vergewaltiger waren, die Mörder waren. Und meine Haltung war immer, das, was diese Menschen getan haben, schrecklich, aber es steckt auch in mir drin. Das könnte mir auch passieren. Ich bin genauso zu Bösem fähig wie dieser Mensch auch. Ein anderes Beispiel. Ich bin nicht Ende der 20er Jahre geboren, der 1920er Jahre geworden und mit 17 Jahren in die Waffen-SS rekrutiert worden. Wie zum Beispiel der Schriftsteller Günter Grass. Ich bin das nicht. Aber wenn ich 17 gewesen wäre und die von der Waffen-SS mich eingezogen hätten, kann sein, dass ich auch zum Täter geworden wäre. Ich sage nicht, ich bin so toll und ich wäre auf der guten Seite der Geschichte gewesen wie ein Bonhoeffer oder wie auch immer. Ich muss ganz ehrlich sagen, vielleicht wäre ich auch in der Waffen-SS gewesen Und vielleicht wäre ich auch Täter geworden. Das Böse steckt auch in mir drin. Vielleicht wäre ich mitmarschiert. Und aus diesem Grund können wir Brücken schlagen zu Menschen, weil uns das bewusst wird, das verbindet uns doch. Und da können wir Grenzen schlagen über alle möglichen Grenzen, die wir Menschen uns aufbauen. Und können sagen, hey, wir haben einen Ort gefunden. Und das ist der Grund, warum ich Liebe empfangen habe. Das ist ein Grund, warum ich auch Liebe für dich empfangen habe. Weil ich dort eine Veränderung erlebt habe. Weil ich diesem lebendigen Gott begegnet bin. Wir spüren, dass wir gemeinsam zerbrechliche Menschen sind und wir müssen deshalb keinen Menschen abschreiben. Wir müssen nicht trennen zwischen denen und uns. In Christus gibt es keine Verurteilung mehr. Und Paulus fährt dann jetzt fort, gewissermaßen die Begründung des Urteils kommt jetzt in den nächsten Versen. In einem Gerichtssaal setzt sich dann die ganze Zuschauerschaft, das Gericht setzt sich. Jetzt wird das Gericht den Urteilsspruch begründen. Setzt sich hin, der Richter fängt an, zur Begründung des Urteils. Punkt, Punkt, Punkt. Das macht auch Paulus. Durch ein kleines Signalwörtchen können wir das nachvollziehen in Versen 2, 3, 5 und 6. Immer wieder das kleine Wörtchen denn. Das zeigt einen Zusammenhang. Hier wird etwas begründet. Denn das Gesetz des Geistes, der lebendig macht in Christus Jesus, hat dich frei gemacht von dem Gesetz der Sünden des Todes. Hier stehen sich zwei Ebenen gegenüber. Das Gesetz des Geistes und das Gesetz der Sünde und des Todes. Und du bist befreit durch das Gesetz des Geistes von dem Gesetz des Todes und der Sünde. Und dann wird erklärt, und begründet, was da passiert ist, warum wir freigemacht worden sind. Denn was dem Gesetz unmöglich war, weil es durch das Fleisch geschwächt war, das tat Gott. Und dann geht es weiter. Er sandte seinen Sohn in der Gestalt des sündigen Fleisches und um der Sünde willen und verdammte die Sünde im Fleisch, damit die Gerechtigkeit, die das Gesetz fordert, in uns erfüllt werde, die wir nicht nach dem Fleisch wandeln, sondern nach dem Geist. Paulus sagt hier also, Gott kam in der Gestalt des sündigen Fleisches und wurde Mensch. Es gab die Forderung des Gesetzes, tu dies, tu jenes. Wir schaffen es nicht, aber Gott schafft es. Jede Übertretung des Gesetzes hat die Folge. Das ist normal. Wir müssten eigentlich dafür bestraft werden. Er aber nicht. Die Forderung des Gesetzes, die da ist, die wird von ihm selbst, von Gott selbst übernommen. Das ist das, was er uns hier deutlich macht. Um der Sünde willen ist ein zentraler Teil in diesem Text, in Vers 3. Um der Sünde willen, im Alten Testament und besonders in der griechischen Übersetzung der Septuaginta, wird dieser Begriff immer benutzt für das Sündopfer. Das Sündopfer war ein Opfer, was gebracht wurde für die Sünden, die man selbst begangen hat. Das war der Grund, warum Johannes der Täufer auf Jesus zeigen konnte und sagen konnte, siehe das Lamm Gottes. Wenn man in den Tempel ging zu der damaligen Zeit und ein Lamm dabei hatte, dann wusste man, dieser Mensch muss dort für seine Sünden ein Lamm opfern. Deswegen ist es eigentlich ein Skandal, wenn Johannes sagt, Gott bringt ein Sündopfer. Gott muss kein Sündopfer bringen eigentlich, weil Gott ist heilig und gerecht. Aber er wird hier zu unserem Sündopfer, wie Paulus das ausdrückt. Paulus beschreibt in diesem Verständnis die Absicht, die Gott mit der Sendung Jesu verfolgt. Gott sandte Jesus in die Welt der sündigen Menschen, um die Sünde zu beseitigen, die Menschen auf sich geladen haben und die als Macht die Menschen kontrolliert. Gott hat seinen Sohn Mensch werden lassen, damit er zum Sündopfer für uns wird. Die juristische Schuld ist also bezahlt. Nur du und ich, wir haben sie nicht bezahlt. Gott hat sie bezahlt. Aber die Schuld, die hier im Raum stand, ist weg. Was ist jetzt anders? Das kommt dann in den Versen 5 bis 6. Paulus beschreibt das hier schön, diesen Kontrast zwischen fleischlich gesinnt mit der Folge des Todes und geistlich gesinnt mit der Folge des Lebens. Fleischlich und geistlich hat dabei, betone ich ganz stark, nichts mit dem physischen Körper zu tun. In Römer 6 bis 7 kann man bei Paulus sehen, was er damit meint. Wenn Paulus von fleischlich spricht, dann meint er damit das große Projekt von uns Menschen der Selbsterlösung, dass wir irgendwie versuchen, Gott doch irgendwie zu gefallen, den Gesetzen zu gefallen, meiner eigenen Existenz eine Bedeutung zu geben, indem ich besonders gut oder was weiß ich was hinkriege, indem ich versuche, etwas zu erreichen aus mir selbst heraus. Alles im Leben, was man tut, alle Handlungen und Haltungen werden kontrolliert von dem Versuch, das eigene Leben im Griff zu haben und sich zu beweisen, dass man selbst irgendwie Herr der Lage ist. Das bedeutet, fleischlich gesinnt, die eigene Existenz zu rechtfertigen. Geistlich gesinnt bedeutet, aus der Perspektive zu leben, ich habe einen Retter, einen Herrn und mit diesem Gott lebe ich in Verbindung. Das bedeutet, geistlich gesinnt sein. Und das ist das, was Paulus hier deutlich macht. Das ist Fakt, der jetzt passiert ist, der das neue Leben erst möglich macht. Das heißt, du gehst nicht nur als freier Mensch, sondern du gehst auch als veränderter Mensch, als neu begeisterter Mensch oder neu vom Geist beeinflusster Mensch aus diesem Gerichtssaal heraus. Du bist nicht mehr der Gleiche. Das ist das, was er uns mitgibt. Die Gesinnung, das Trachten hat sich verändert. Das kommt nur hier im Römerbrief vor, dieses Wort. Und es geht um diese grundverschiedene Ausrichtung im Leben. Des gesamten Lebens und Handelns, also nicht nur das Denken, könnte man ja meinen, die Gesinnung, so, da denken wir häufig so an das, was man so denkt, im deutschen Sprachgebrauch. Aber hier könnte man sagen, wo das ganze Herz drauf ausgerichtet ist. Worauf ist das Herz ausgerichtet? Auf die Dinge Gottes oder auf die eigenen Dinge? Und das ist durch den Heiligen Geist jetzt möglich. Paulus sagt hier, ihr Lieben, jetzt habt ihr den Geist Gottes. Ihr seid in Christus, das kann man quasi austauschen, in Christus und den Heiligen Geist, im Geist zu leben, das kann man austauschen. Und jetzt die Frage, woraufhin richtet sich dein Herz? Worauf bist du ausgerichtet? Was fasziniert dich am meisten? Was ist in deinem Herzen ganz tief unten drin? Was ist deine Fantasie? Und da kommen wir zum zweiten Teil, den Paulus hier aufreiht. Und ich habe das mal mit diesem Bild hier versucht deutlich zu machen, wir dürfen jetzt ganz befreit leben. Im ersten Teil ging es darum, dass wir freigesprochen sind. Wie kam es dazu? Und jetzt geht es darum, wie kannst du als befreiter Mensch leben? Wie kann Gott das, was da passiert ist, heute in mein Leben transferieren? Wie kann das passieren, dass das Gegenwart wird, nicht einfach irgendwas in der Vergangenheit? Wie kann ich es hinkriegen, diese geistliche Gesinnung? Wie kann mein Leben das Leben zum Ziel haben, anstatt den Tod, wie das hier kontrastiert wird. Um im Bild des Gerichtssaals zu bleiben, wie kriegen wir das hin, dass unser Leben wirklich vom Heiligen Geist beeinflusst ist, nachdem wir jetzt als freie Menschen diesen Saal verlassen. Vers 10 sagt er, der Leib ist zwar tot um der Sünde willen, aber der Geist aber ist Leben um der Gerechtigkeit willen. Und das ist das Entscheidende. Paulus sagt hier, ihr könnt jetzt anders leben, weil ihr den Geist Gottes habt. Und das ist, der Geist ist Leben um der Gerechtigkeit willen. Also weil Gott gerecht ist, nicht deine eigene und meine Gerechtigkeit, sondern weil Gott gerecht ist, weil Gott durch Tod und Auferstehung die Voraussetzung geschaffen hat, dass der Heilige Geist, der Geist Gottes in uns Wohnung nehmen kann. Und weil er das auch tun will und muss, um gerecht zu sein, schenkt er uns den Geist. Gott hat durch Jesus Christus die rechtliche Situation in der Art und Weise gestaltet, dass die Voraussetzungen erfüllt sind, dass der lebendige Geist Gottes, der Heilige Geist Gottes in uns Wohnung nehmen kann, in jedem von uns. Das ist die frohe Botschaft. Und Vers 11 geht es dann weiter, was die Folgen sind von dieser überstandenen Gerichtsverfahren, nämlich, dass wir sogar ewiges Leben haben. Paulus hat hier eine wunderbare Wenn-Dann-Verbindung uns vor Augen gemalt. Wenn der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er, der Christus von den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leider lebendig machen durch seinen Geist, der in euch wohnt. Also hier schon mal ein kleiner Vorblick, ein kleiner Hoffnungsschimmer. Nicht nur, dass du jetzt mit Gottes Geist leben kannst, sondern dein Leib, dein Körper wird auferstehen. Auch diese Hoffnung wird mit Ostern in Verbindung gebracht. Das ist etwas, was auch Fakt ist. Wir wollen dann in der Predigt am 18. da noch weiter drüber nachdenken. Diese Ewigkeitsperspektive, die von Ostern ausgeht, auch für unser Leben. Und in Versen 12 und 13 da heißt es dann so, sind wir nun, liebe Brüder und Schwestern, nicht dem Fleisch schuldig, dass wir nach dem Fleisch leben. Denn wenn ihr nach dem Fleisch lebt, so werdet ihr sterben müssen. Wenn ihr aber durch den Geist die Taten des Leibes tötet, so werdet ihr leben. Paulus sagt hier, ihr habt jetzt die Wahl. Vorher hattet ihr das nicht. Jetzt habt ihr die Wahl. Ihr könnt entscheiden, wohin euer Leben sich entwickeln darf und soll. Nutzt den Heiligen Geist, um die Werke des Fleisches oder des Leibes zu töten. Sehr, sehr drastisch. Der Geist hilft dir dabei, die Taten des Fleisches zu töten. Und hier möchte ich noch einmal betonen, Achtung, Achtung, es ist keine Leibfeindlichkeit. Uns Christen wird es ja manches Mal vorgeworfen, dass man eine Leibfeindlichkeit predigt. So nach dem Motto, wenn da steht Fleisch töten und so weiter, dann müssen wir uns irgendwie selbst kasteien. Und man sieht ja manchmal Menschen, die in Ostern mit irgendwelchen Peitschen und das ist nicht gemeint. Und man darf auch, also es ist nicht ein Lied gegen Weib, Wein und Gesang. Fleisch bedeutet, die eigene Identität zu rechtfertigen, außerhalb der Existenz in der Verbindung mit Gott, dem Schöpfer. Zum Beispiel das Thema Geld. Ich möchte es einfach nur als Beispiel nennen. Ich habe zwei Beispiele. Das Thema Geld. Der Umgang mit Geld kann fleischlich sein und er kann geistlich sein. Also wenn du viel Geld hast, ist das nicht das Problem. Die Frage ist, wo dein Herz sich hin ausrichtet. Ist Geld dein Götze? Ist Geld deine Identität? Ist der Stand auf deinem Konto das, woran dein Herz hängt? Oder ist Geld etwas, was Gott dir zur Verfügung stellt, mit dem du Leben gestalten kannst? Das eine ist fleischlich und das andere ist geistlich. Gott gibt dir Geld, damit du dein Leben und deinen Unterhalt bezahlen kannst, im Idealfall. Damit du auch Gott damit ehren kannst. All das. Ein anderes Beispiel, Sexualität. Sexualität kann fleischlich sein und Sexualität kann geistlich sein. Man kann Sexualität total pervertiert ausleben. Man kann aber auch Sexualität leben in einer guten Art und Weise. Ich will jetzt nicht hier über das Thema Sexualität predigen. Ich möchte nur deutlich machen, das sind so diese Kernthemen, Geld, Sex und so weiter, wo man sagt, oh, da sind die Christen immer so verquert. Das will ich gar nicht damit sagen. Und Paulus auch nicht. Wir sind aber nicht mehr schuldig, dieser fleischlichen Gesinnung Folge zu leisten. Das heißt, Paulus sagt, ihr habt jetzt die Entscheidung, ihr könnt euch frei entscheiden, geistlich mit den Dingen umzugehen. Euer Herz daraufhin auszurichten, durch den Heiligen Geist und das andere gewissermaßen dadurch töten. Sehr drastisches Bild. Das muss jetzt nicht mehr sein. Schluss, aus, vorbei. Wir töten nicht durch den eigenen Willen, dadurch, dass wir uns hier so doll anstrengen und dadurch, dass wir uns nochmal disziplinieren, sondern wir gehen einfach auf die Seite, lassen den Heiligen Geist Raum in uns, lassen uns das Bild von Christus immer mehr vor die Augen malen und dann verliert das Fleischliche an Dynamik in unserem Leben. Christus will von Fall zu Fall in unserem Leben dafür sorgen, dass wir in unserem täglichen Leben nicht mein altes Ich zum Vorschein kommen, sondern er. Jeden Tag die Werke, die er für uns vorbereitet hat, die ihn verherrlichen. Das können falsche Einstellungen sein, das können falsche Verhaltensweisen sein. Und wir sollen da keine Halbwahrheiten, nicht irgendwie hin und her, sondern wir sollen an der Stelle radikal, töten ist etwas sehr Radikales, sagen, stopp, das nicht mehr, das wohl. Und das ist ein Prozess. Deshalb empfehle ich das Gebet aus Psalm 139, erforsche mich Gott und erkenne mein Herz und prüfe mich und erkenne, wie ich es meine. Und sieh, ob ich auf einem bösen Wege bin und leite mich auf ewigen Weg. Sogar Frommes kann fleischlich sein. Religiöses kann fleischlich sein. Und du merkst, oh Mann, Gott vergib mir. Hier habe ich etwas nach dem äußeren Schein getan, aber nicht aus einer Haltung, die vom Heiligen Geist geleitet war. Es geht also auch um die tiefen Motive unseres Herzens, die Ursache für unser Verhalten sind. Lieben Schwestern und Brüder, liebe Zuschauer, liebe Gäste hier der Gemeinde, Paulus möchte, dass wir, wenn Zweifel, wenn Angst, Schuld oder Scham unser Leben knechten, möchte er dem einen Stopp vorsetzen. Und das ist die frohe Botschaft von Ostern. Du bist in Christus, wenn du an Jesus glaubst. Du bist frei. Er ist auferstanden und deshalb bist du in ihm lebendig. Du kannst den Saal als freier Mensch verlassen. Du fragst dich, was ist die Begründung? Wie gesagt, es ist gut, dass du gefragt hast. Gott hat durch Kreuz und Auferstehung Fakten geschaffen, dass wir nicht mal mehr zweifeln brauchen. Es ist egal, wie du dich fühlst, du kannst als Freigesprochener diesen Gerichtssaal verlassen. Und das möchte ich euch heute mitgeben. Sonst wäre Gott ungerecht. Gott kann nicht, aber nicht ungerecht sein. Wenn Gott uns jetzt nach Karfreitag und Ostern nicht erretten würde, dann wäre Gott ungerecht. Vor dem Kreuz und der Auferstehung, da hätten wir nicht behaupten können, dass Gott ungerecht wäre, wenn er uns nicht gerettet hätte. Wir hätten nur sagen können, er liebt uns nicht. Ist ja klar. Da gab es diese Schuld. Gott hätte sagen können, nee, mach ich nicht. Kommt doch klar. Hätten wir nicht sagen können, Gott ist ungerecht. Wir hätten sagen können, er liebt uns nicht. Okay. Aber Gott hat den Preis bezahlt. Und deswegen, wir leben nach Kreuz und Auferstehung. Wenn Gott dich jetzt nicht errettet, wenn er dich jetzt nicht mit seinem Heiligen Geist erfüllt, dann wäre Gott ungerecht. Und die Begründung ist die, der Preis ist bezahlt. Die Schuld ist weg. Ich möchte schließen mit einem Beispiel. Stell dir vor, du schuldest mir 50 Euro. Ich bekomme einen Beleg von dir und es wäre nicht ungerecht, wenn du mir das Geld nicht zurückzahlst, wenn ich dich dann verklagen würde. Das wäre völlig in Ordnung. Ja? Also ich habe einen Schuldschein gegen dich in der Hand und ich ziehe dich dann vor den Kadi und schicke dir den Gerichtsvollzieher auf den Hals. Kannst du nichts sagen. Du hast einen Zettel, hast du unterschrieben. 50 Euro muss ich angeben. Du kannst sagen, dass ich unbarmherzig bin, aber gerecht bin ich schon. Aber wenn du bezahlt hast, dann kannst du erwarten von mir, dass ich diesen Schein zerreiße. Ich kann das Geld nicht noch einmal von dir verlangen. Das wäre ungerecht. Es wäre doppelt bezahlt. Und deswegen Paulus sagt hier, wenn wir in Christus sind, der Preis ist bezahlt, Gott muss und Gott will dir dieses neue Leben schenken. Gott hat Fakten geschaffen. Er hat einen neuen Bund geschlossen, damit wir nicht mal mehr Zweifel haben. Dass wir heute Ostern feiern können, als freie Menschen. Begeistert im wahrsten Sinne des Wortes. Da machen wir nächste Woche dann weiter. Ich lade euch ein, aufzustehen. Vater im Himmel, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du deinen Sohn in diese Welt gesandt hast und dass du das Problem, das wir mit dir hatten, dass wir das Problem, das wir mit dem Gesetz hatten, dass du das selbst gelöst hast. Wir danken dir von ganzem Herzen dafür, dass dem Ausruf, es ist vollbracht, er ist auferstanden, der Satz entgegensteht von unserer Seite, es gibt keine Verdammnis mehr für die, die wir in dir sind, Jesus. Ich bitte dich, dass du diese frohe Botschaft in uns tief verankerst, dass wir voller Freude hineingehen in die kommende Woche und dass wir diese frohe Botschaft ausstrahlen und ausleben können. Du hast für jeden Einzelnen von uns Werke vorbereitet, in denen du selbst dich verherrlichen willst, Jesus, durch deinen Heiligen Geist, der in uns lebt. Amen.